Das ist also der Drawback bei der Multiplikation. Ne, wir haben viel zu lange Laufzeiten für unseren schnellen Multiplikationsalgorithmus im Vergleich zu unserem schlechten Multiplikationsalgorithmus. Was kann man tun? Ne, die Multiplikation per Hand mit Papier- und Bleistiftmethode, die ist ja nicht wirklich schlecht. Ne? Sie ist nur eben schlecht, wenn Sie riesengroße Bitstrings haben. Das heißt, was tun Sie einfach? Ne? Sie brechen den Algorithmus, den Divide and Conquer-Algorithmus, den brechen Sie einfach ab, wenn die Schulmethode besser ist. Ne? Sie rechnen nicht durch und teilen, bis Sie sozusagen die 3-Bit-Strings erreicht haben und dann direkt multiplizieren, sondern Sie brechen vorher ab. Sie brechen ab, wenn Sie von oben, sagen wir mal, ein paar tausendstellige Binärzahlen multiplizieren wollen, ne, dann zerhacken Sie die. Und wenn Sie bei 500 sind, dann versuchen Sie mit der Schulmethode weiterzurechnen, weil darüber nur Ihr neuer Algorithmus besser ist. Ja? So, die Frage ist aber, man kann das noch optimieren. Man kann den optimalen Umschaltzeitpunkt noch weiter runterdrücken. Den kann man auch wirklich finden, irgendwie anhand dieser Berechnungen. Wenn wir also den optimalen Umschaltzeitpunkt finden wollen, wo wir sozusagen beim Zerlegen aufhören und den Rest, der jetzt nicht mehr zerlegt wird, nach traditioneller Schulmethode multiplizieren, na, dann müssen wir da einfach in diese Berechnung nochmal reingucken. Also wir rechnen da in dieser langen Kette von Abschätzungen, ne, da rechnen wir an einer Stelle einfach mit k gleich log n minus m weiter. Ja, das heißt also, wir brechen den Algorithmus bei Binärzahlen der Länge 2m plus 2 ab und gehen von dort zur Schulmethode über, und dieses m müssen wir rausfinden. Das heißt, wir wickeln die Rekursion, ne, t von n haben wir fortwährend die Rekursion abgewickelt. Die Rekursion wickeln wir jetzt nur bis zur Position k ab, ja, und machen von dort mit der Schulmethode weiter. Und jetzt müssen wir dieses k finden. Dieses k heißt, ist gleich dem Wert log n minus m. Ne, wir gehen nicht runter bis, also wir machen nicht log n Phasen dieses Divide and Conquers, sondern wir machen log n minus m Phasen, und ab der Phase log n minus m, ne, rechnen wir mit Schulmethode weiter. Und jetzt ist die Frage, wie findet man dieses m? Ne, da macht man ziemlich längliche Rechnerei, finden dann aber raus, dass ungefähr bei der Länge der Binärzahlen, ne, und nicht 500, ist die Grenze, wo Sie auf die Schulmethode umschwenken, sondern viel niedriger, nämlich bei ungefähr 10 bis 18. Ja? Also irgendwie im Bereich 10 bis 18 schwenken Sie um auf die Schulmethode, und dann kriegen Sie wirklich dann haben Sie den optimalen Umschaltzeitpunkt. Ja? Und dann sinkt die Konstante, ne, die war vorher 29, die sinkt dann auf 10. Ja, und das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und dann kriegen Sie praktisch den folgenden Satz raus. Ne, 2 n-stellige Binärzahlen können mit 10 n hoch log 3 plus 2 log n gleich O von n log 3, die Ordnung bleibt natürlich gleich, vielen Bit-Operationen multipliziert werden. Ja, und jetzt ergibt sich sozusagen die Situation, dass die Schulmethode geschlagen wird ab etwa n gleich 50. Ja, nicht mehr n gleich 500, sondern n gleich 50. So lange wenden Sie grundsätzlich diesen Algorithmus an und ändern dann an der Stelle 10 bis 18 sozusagen, machen Sie diesen Umschaltzeitpunkt. Sie koppeln Schulmethode und diesen Divide and Conquer Algorithmus zusammen und wenden den an für alle Zahlen, für alle Bitstrings über 50. So, der aktuell beste Algorithmus, da können Sie mit dem praktisch in der Literatur nachblättern, ne? Schönhage Strassen 1971, 2 n-stellige Binärzahlen können mit O von n mal log n mal log log n vielen Bit-Operationen multipliziert werden. Das ist der beste Multiplikationsalgorithmus, der derzeit bekannt ist. Aber auch da ist wieder genau das Problem, ne? Der hat wieder ziemlich hohe Konstanten. Das heißt, der ist wirklich nur von theoretischem Interesse. Aber man interessiert sich einfach generell dafür, ne, wie schwierig sind Probleme, wie schnell kann ich die wirklich lösen, ob da jetzt irgendeine praktische Relevanz dahinter steht, spielt erstmal keine Rolle, die ergibt sich dann meist im Laufe der Zeit. Ne. Primzahlen haben auch über 5000 Jahre keine praktische Relevanz gehabt, erst mit Einführung des Computers im Rahmen Kryptographie. Aber solche Dinge sind eben einfach interessant, weil sie Probleme klassifizieren danach, wie schnell sie denn prinzipiell überhaupt realisiert werden können. Ja. Deswegen jagt man da diesen Laufzeiten hinterher. Ne? Und diese kuriose n log n mal log log n, das ist eben die schnellste derzeit. Ne? Und die nutzt auch, das sehen Sie immer bei dem Logarithmus. Der Logarithmus ist immer ein Zeichen dafür, dass Sie einen Algorithmus verwendet haben, der irgendwie so einen Divide-and-Conquer-Ansatz macht. Ne? Denn wenn Sie immer halbieren, ne, dann entsteht automatisch der Logarithmus, weil Sie sozusagen bei dieser Aufteilung Log-N-Phasen haben. Ne? Und dann sind Sie bei der trivialen Ebene und dann hangeln Sie sich zurück und fügen die Teilprobleme wieder zusammen. Ja. Gut, soweit die Multiplikation. Wir schwenken jetzt über zur Matrixmultiplikation. Das ist unser nächstes Beispiel. Auch da vergleichen wir wieder Schulmethode und einen deutlich schnelleren Algorithmus, bei dem aber genau wieder dieselbe Situation eintritt. Ne, dieser deutlich schnellere Algorithmus ist wieder nur anwendbar ab gewissen großen Matrizen. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen mit Physik-Nebenfach hier oder den einen oder anderen Physiker. Die Physiker rechnen mit sehr großen Matrizen. Die haben ein paar tausend Einträge, von denen die meisten allerdings null sind vielleicht, also sogenannte dünn besetzte Matrizen. Aber große Matrizen gibt es durchaus. Wettervorhersagen, Wetterprobleme und so weiter. Und da tauchen Matrixmultiplikationen eben auch auf. Also die Matrixmultiplikation mit diesem Algorithmus, den wir behandeln, die ist also deutlich praxisnäher. Nochmal zur Erinnerung, Matrixmultiplikation, zwei Matrizen haben Sie hier. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Nein, die sollen multipliziert werden. Dann machen Sie Folgendes. Sie multiplizieren sozusagen immer Zeile mal Spalte. Ja, also diese Zeile mal der Spalte kriegen Sie das Ding raus. Diese Zeile mal der Spalte kriegen Sie da unten das raus. Und dann nochmal da entsprechend diese Zeile mal der Spalte und diese Zeile mal der Spalte, dann kriegen Sie die entsprechenden anderen Werte raus. Ja, das ist die Matrix C, dann die Ergebnismatrix ist und Sie sehen jetzt schon, welche Operationen da erforderlich sind. Wir müssen multiplizieren und wir müssen addieren. Und auch hier gilt wieder die ähnliche Strategie. Multiplikation ist teuer, Addition ist billig. Ja, ich könnte versuchen, irgendwo die Multiplikation einzusparen gegenüber den Additionen. Und genau diese Überlegung wird bei dem Algorithmus hier auch verwendet. Also nochmal die Aufgabenstellung. Gegeben zwei n kreuz n Matrizen. Nicht 2 mal 2, sondern n kreuz n. Und wir suchen die Multiplikationsmatrix, die Produktmatrix A mal B. Und die Beispiele, die Anwendung hatte ich Ihnen schon genannt. Ja, und die Berechnungsmethode nach Schulmethode, die sieht jetzt so aus, dass Sie C, I, J berechnen und zwar jeweils nach dem vorgegebenen Schema. A, I, 1, B, I, B, 1, J mal A, I, plus A, I, 2, B, 2, J und so weiter. Und jetzt können Sie einfach für jedes Element C, I, J, n Quadratelemente haben Sie, die Sie da berechnen müssen, und dann zählen Sie für jedes Element die Multiplikationen durch, und jedes Element braucht n Multiplikationen und n minus 1 Additionen. So, und damit haben Sie die Gesamtzahl der Operationen, n plus n minus 1 für jedes Matrixelement, und n Quadrat haben Sie, also n Quadrat mal n plus n minus 1 gleich 2n hoch 3 minus n Quadrat gleich o von n Quadrat gleich o von n hoch 3 Operationen, die insgesamt erforderlich sind. Ja, das ist also die Schranke, die zu schlagen ist, o von n hoch 3. Und die genialen Ideen, die jetzt bei der Matrixmultiplikation eine Rolle spielen, die sind schon wieder Divide-and-Conquer-Verfahren und eine intelligente Berechnungsmethode, wieder die Multiplikation auf Kosten von Additionen einspart. Also diese Multiplikation, fragt man sich, wie das überhaupt geht. Also wenn Sie gleich das Beispiel sehen, da fragt man sich, wie kommt man auf sowas. Also diese Multiplikation für jedes CIJ, da haben Sie gesehen, das waren N-Multiplikationen. Wie kann ich da was einsparen? Nicht ein einziger Term kommt woanders nochmal vor. Also wie finde ich sowas? Wir nehmen an, dass n eine Zweierpotenz ist, das hilft wieder beim Divide and Conquer. Bei der Matrix, da zerhacken Sie auch. Nicht so, sondern jetzt kreuzweise. Also bei den Bits, da können Sie zerhacken, linkes, rechtes. Und bei der Matrix zerhacken Sie kreuzweise und dann haben Sie da eine Matrix, da eine Matrix, da eine Matrix und da eine Matrix. Also die A-Matrix und die B-Matrix zerteilen Sie in vier gleich große n halbe mal n halbe Teilmatrizen auf. Ja, und normalerweise berechnen sie mit der Schulmethode C11 gleich, ne, A11 mal B1 und so weiter. Und dann kriegen sie die entsprechenden Werte raus. Also die Divide and Conquer klappt auch mit Schulmethode, bringt nur nichts. Ja, da kann man nämlich nachgucken, ne, was braucht man? 8 Multiplikationen von n halbe mal n halbe mit Matrizen und dann diese 4 Matrixadditionen. Ja, und jetzt kann man da wieder die Laufzeit bestimmen und dann sieht man, bringt alles gar nichts. Also Laufzeit t von n ist jetzt 8 mal 8 Multiplikationen, ne, von n halbe Matrizen plus quadratisch viele Additionen. Ja, das ist die Laufzeit dieser Schulmethode, wenn Sie nur Divide and Conquer verwenden. Und als Lösung, das können Sie auch wieder abwickeln, ne? T von n gleich 8 mal t von n halbe plus n Quadrat gleich 64 mal t von n Viertel plus n Quadrat und so, und geht dann so weiter, ne? Müssen Sie praktisch abwickeln, und wenn Sie es dann abgewickelt haben, kriegen Sie raus, t von n ist o von n hoch 3. Ja? Also kein Gewinn gegenüber Schulmethode. So, und jetzt kommt sozusagen die geniale Idee von Strassen, Volker Strassen, Schweizer. Die sind sparsam wahrscheinlich. Spare durch geschickte Zwischenrechnungen eine Multiplikation ein. Ne? Und jetzt sehen Sie die Zwischenrechnungen da unten. Die sehen ziemlich kurios aus. Also Sie machen eine Matrix M1. Die sieht aus, indem Sie A1, 2, ne, die Matrix 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, ne, die Matrix rechts oben minus der Matrix rechts unten mal der Matrix B rechts oben plus rechts unten machen. Dann haben Sie so eine andere Matrix M1. Und dann berechnen Sie noch eine Matrix M2 und eine Matrix M3 und M4 und M5 und M6 und M7. Ne, 7 neue Matrizen berechnen Sie nach diesen Vorgaben dort. So, und dann machen Sie mit diesen Matrizen so ein paar kuriose Additionen und Subtraktionen, und dann kommt verrückterweise kommt dann genau Ihre Ergebnismatrix raus. C11 ist nämlich gerade M1 plus M2 minus M4 plus M6. Und C12, M1 plus M5, M4 plus M5 und so weiter. Ja, also wenn Sie diese komischen Zwischenrechnungen gemacht haben, M1 bis M6, ne, dann kommen Sie auf Matrizen C11 bis C22 durch geschickte Kombinationen dieser Zwischenrechnungen. Und jetzt können Sie einfach nachzählen, ne, da wird multipliziert, da und da und da und da und da, ne, 7-mal wird multipliziert. Eine Matrix, und die 1-1er sind ja jeweils Matrizen der Größe n halbe mal n halbe. Ja, also 7 Multiplikationen von n halbe mal n halbe Matrizen und 18 Additionen, ne, müssen Sie nachgucken, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ne, 18 Additionen von n halbe kreuz n halbe Matrizen werden in diesem Verfahren durchgeführt. So, und die 7 Multiplikationen ist gerade eine weniger, ne? Denn die Schulmethode, die brauchte ja 8 Multiplikationen. Ne? 8 mal t von n halbe war ja da der Begriff. So, und das ist genau der Gewinn, der ausreicht, um jetzt ein deutlich schnelleres Matrix-Multiplikationsverfahren herzustellen. Jetzt sieht nämlich unsere Gleichung so aus, dass wir sagen, t von n mal n kreuz n Matrizen zu multiplizieren, heißt 7 mal n halbe kreuz n halbe Matrizen zu multiplizieren und anschließend 18 mal n halbe kreuz n halbe Matrizen zu addieren. N halbe kreuz n halbe zu addieren heißt 18 mal, also geht in n halbe Quadrat. Ne? N halbe mal n halbe Matrix addieren heißt für jedes der n halbe mal n halbe Elemente eine Addition durchführen. Das sind n halbe zum Quadrat Additionen. Und dann habe ich noch die 18 Additionen der Matrizen, die dabei entstehen. Ja, und dann kommt raus, also 7 mal t von n halbe plus 9 n Quadrat halbe. Das ist meine Laufzeit, und das ist wieder da ist wieder das nötig, diese Rekursion abzuwickeln, um zu gucken, was denn wirklich rauskommt, denn im Moment ist das ja auch wieder nur eine implizite Funktion, ne, wo t von n durch sich selbst beschrieben wird, was uns nicht viel nützt. So, und dann wickeln wir das ab. T von n ist gleich 7 mal t von n halbe plus 9 n Quadrat halbe. So, und jetzt einmal abgewickelt, dann kommt die 7 da runter, ne, 7 mal 7 t von n Viertel plus 9 halbe n halbe Quadrat plus 9 n Quadrat halbe. Ne, und nochmal abgewickelt, 7 Quadrat mal t von n Viertel plus 7 und so weiter. Und nach k-Iterationen erhalten sie jetzt durch die Abwicklung praktisch ganz schematisch 7 hoch k mal t von n plus und so weiter in diesen Summen, die sich dann hinten aufkumulieren. So, und jetzt können Sie wieder setzen, k gleich log n. Ja, und dann kriegen Sie raus 7 hoch log n mal t von 1. Ne? Wenn Sie also k Runden gemacht haben, ne, dann haben Sie Ihre Matrix von n kreuz n auf n durch 2 hoch k mal n durch 2 hoch k runtergeschraubt. Und wenn das k jetzt geeignet gewählt ist, ne, dann haben Sie Ihre Matrix auf 1 kreuz 1 Matrix runtergeschraubt. Und dann brauchen Sie nichts mehr tun, deswegen brauchen Sie dann nur noch da diese Operation, die Zeit t von 1 benötigt, durchzuführen. Ja? Und jetzt sehen Sie da hinten wieder eine Addition, also eine Summe von einem q hoch i, ne, 7 Viertel hoch i. Und da kann man wieder umformen, hier 2 hoch log 7 mal log n plus 9 halbe n Quadrat und dann hinten diese Summe aufkumuliert. So, und jetzt kommt vorne erstaunlicherweise eine Zahl raus, die heißt n hoch log 7. Ne? Was stand da vorher? N hoch 3. Ne? Plus irgendwie was. Und jetzt haben wir n hoch log 7. Das heißt, dieses ganze Ding ist kleiner gleich n hoch log 7 plus 9 halbe und so weiter. Und dann kommt einem raus n hoch log 7 plus 6 mal n hoch log 7. So, und n hoch log 7 ist n hoch 2,81. Ne? Das heißt, was haben wir jetzt gewonnen? Wir realisieren die Matrixmultiplikation nicht mehr mit n hoch 3 Multiplikation, sondern nur noch mit n hoch 2,81 Multiplikation. Ja? Größenordnungsmäßig. Na, und jetzt haben wir aber vorne wieder den Faktor 7, ja, der sorgt wieder dafür, dass die Matrixmultiplikation wieder nur ab gewissen Größenordnungen überhaupt vorteilhaft ist. Na, jetzt ist ja auch der Abstand zwischen, vorher hatten wir bei der Multiplikation haben wir statt n Quadrat n hoch log 3. Ja, da ist der Abstand, der Gewinn zwischen 2 und log 3 ist viel größer als hier zwischen 3 und log 7. Ja, deswegen ist hier der Gewinn nicht so hoch und dieser Faktor 7 dort, der haut viel mehr rein. Also Satz ist folgender, der Algorithmus von Strassen benötigt zur Multiplikation zweier n kreuz n Matrizen 7 mal n hoch log 7 viele arithmetische Operationen, größenordnungsmäßig. So, und jetzt kann man wieder nachrechnen und dann sieht man, dass die Schulmethode erst ab n größer gleich 700 geschlagen wird. Ja, das ist wieder ziemlich große Matrizen, die Sie da multiplizieren müssen, bevor die Schulmethode versagt. Und jetzt kann man das Ganze noch wieder runterbrechen. Ja, weil Sie können also auch wieder einen optimalen Umschaltzeitpunkt feststellen zwischen Schulmethode und dieser Matrixmultiplikation. Und dann sehen Sie, dass man auch noch Additionen einsparen kann und so weiter. Und wir haben 18 Additionen, ne? Mit noch ein bisschen mehr Aufwand und noch mehr Trickserei können Sie das mit 15 Additionen machen. Und dann sehen Sie, die Schulmethode wird geschlagen ab n größer gleich 310. Und jetzt machen Sie noch den optimalen Umschaltzeitpunkt. Ne? Da müssen wir wieder gucken, ab welcher Matrixgröße 2 hoch m kreuz 2 hoch m schalte ich besser auf die Schulmethode um. Ja? Und da müssen wir wieder in dieser Berechnung sozusagen den Parameter einführen dort. In dieser langen Gleichungskette müssen wir wieder einen Parameter m einführen und dann sehen wir, der Umschaltzeitpunkt muss irgendwie zwischen 8 und 16 sein. Wenn Sie dann umschalten und Matrizen, meinetwegen 200 mal 200 Matrizen multiplizieren wollen, dann halbieren Sie und wenn Sie in den Bereich 8 bis 16 kommen, dann wenden Sie einfach die Schulmethode an und dann sinkt Ihre Konstante auf etwa 4. Ja, und das ist schon deutlich besser, weil wir hier von 4 auf 7 dann gleich Größenordnungen gewinnen in der Anwendbarkeit dieses Strassen-Algorithmus. Ja, also hier jetzt praktisch das an Satz, was bei rauskommt. Ne, wir multiplizieren 2 n kreuz n Matrizen in 4 mal n hoch log 7 vielen arithmetischen Operationen. Wenn man bei kleinen Matrizen zwischen 8 und 16 auf die Schulmethode umschwenkt und ab n größer gleich 40 schlägt dann der Strassen-Algorithmus die Schulmethode und das ist praktisch das Ergebnis, was wir gewonnen haben. Jetzt letzte Folie in diesem Kapitel noch eben. Na, das ist so ein richtiges Rennen da. die Matrizenmultiplikation irgendwie zu schlagen. Ne? Man kann immer noch tricksreicher und mehr rumbasteln. Strassen selber haben ja auch noch mal ein bisschen rausgeholt. Ne? 2,808 gegenüber 2,81. Ne? Pan, Coppersmith, Vinograd sind so Cracks, die immer wieder versucht haben, sich da die Zähne dran auszubeißen. Ne? Und jetzt sehen Sie, dass Sie da oben beim Exponenten immer mal wieder so eine Kommastelle gewinnen. Ne? So, und der beste Matrizenmultiplikationsalgorithmus arbeitet mit n hoch 2,38 derzeit, ne, der ist von 1982. So, und auch da ist wieder genau dasselbe Problem, ne, die Algorithmen sind wirklich nur von theoretischem Interesse, ne, die Basteleien, die sie durchführen müssen, ne, die Konstanten, die sie da reinkriegen müssen, um die Multiplikation weiter runterzudrücken, ne, die werden immer größer und immer größer. Das heißt, die Anwendbarkeit steigt bei den Algorithmen und sie kriegen hinterher immer riesigere Matrizen, ab der überhaupt einer von diesen Algorithmen wirklich dann die klassischen Methoden oder jetzt die einfache den Strassenalgorithmus, so wie wir ihn behandelt haben, dann wirklich schlägt. Ja. Dennoch ist es eben interessant, ne, einfach mal zu wissen, wie schnell kann man denn da so eine Matrixmultiplikation tatsächlich durchführen. Ne? Also wir wissen auch nicht, wo die untere Schranke ist dabei. Ne? Das ist tatsächlich ein offenes Problem. Man weiß nicht, ob man hier noch drücken kann oder wo irgendwo die Grenze ist, was man da noch wirklich rausholen kann. Aber Sie haben in diesem Beispiel einfach mal gesehen, sozusagen, wie man selbst arithmetische Algorithmen noch optimieren kann und wo man was rausholen kann und die erste Anwendung auch unserer algorithmischen Paradigmen.